Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Wechseltonis. Ich habe jetzt mittlerweile aufgehört zu zählen, welche Episode es ist. Ich gebe die auch gar nicht mehr an, deswegen muss ich mal gucken, wie ich den besten Einstieg finde. Aber wie ihr wahrscheinlich am Titel gehört habt, geht es heute um die Radrennklassiker. Haben wir uns mal so vorgenommen und es gibt keinen besseren, mit dem ich das machen kann. Also derjenige, der mir immer, wenn irgendein Eintagesrennen ist, schreibt, hoffentlich guckst du das, das ist so spannend gerade. Deswegen herzlich willkommen, Adrian.
Hallihallo, was für eine Begrüßung. Ich hoffe, ich kann jetzt die Erwartung hier erfüllen im Podcast. Oh, ich ist wirklich der Experte.
Ich denke, das sollte kein Problem werden.
Ja, schauen wir mal. Ja. Aber ja, über Radsport quatsche ich immer gerne, auf jeden Fall. Ja, und ich schreibe dir regelmäßig diesbezüglich WhatsApps, Nachrichten. Aber bevor wir da reinsteigen, habe ich eine Frage an dich, die mich letztens irgendwie überrascht hat. Wir waren mal so ein bisschen in so einem Nachrichtenverkehr und eine deiner Nachrichten ging halt in so Richtung, dass du dein Bike-Fuhrpark so ein bisschen aufräumst und sich deines Mountainbikes entledigen willst, was bei mir wirklich sehr viel Erstaunen hervorgebracht hat. Wie kommst du denn dazu?
Ich habe irgendwann ich weiß nicht, das war irgendwie eine Doku oder das war irgendwie so irgendwas auf Netflix oder sowas, da hieß es mal, wenn du es ein halbes Jahr lang nicht benutzt hast, dann verkaufst, weil dann brauchst du es eh nicht mehr. Und ich glaube, ich habe mein Mountainbike jetzt 2 Jahre lang nicht mehr benutzt, von daher. Okay. Ich habe irgendwann mal einen Platten gehabt, den habe ich dann gewechselt und dann habe ich komischerweise immer wieder einen Platten bekommen, weil ich immer irgendwie die Schläuche durchgestochen habe oder keine Ahnung.
Ja, die Katze will auch mitmachen.
Super, jetzt bleibst du genau vor dem Monitor stehen. Ja, ihr wollt auch mal wieder dabei sein. Herzlich willkommen zurück, Lani. Die ist jetzt ein bisschen neugierig, weil sie nicht so oft in dem Zimmer hier ist. Auf jeden Fall, genau. Ich habe jetzt mein Rennrad verkauft. Vielleicht haben es ein paar Leute gesehen. Ich habe es noch bei Instagram auf meinem Kanal mal WhatsApp-Status habe ich mal gepostet, ob das vielleicht jemand kaufen will. Deswegen habe ich mein Ultimate da jetzt verkauft. Ich würde
es gerne ist es schnell Rad weggegangen?
Nein.
Nee?
Okay. Ich war ja auch so, ich sag, ja, nicht verzweifelt, aber ich wollte es irgendwann mal auch weghaben und ich hatte auch keine Lust mehr. Ich meine, wir wissen alle, wie das ist, wenn man es bei gewissen Medien online hatte, was da für Fragen und immer was für Unverschämtheiten da manchmal kommt, also jetzt nicht beleidigungsmäßig, sondern einfach, also ich habe einen Preis angegeben und da wurde einfach mal der Preis um ein Drittel runter.
Aber das ist ja immer so. Ich habe auch schon einige Fahrräder verkauft und irgendwie, weißt du, du kannst ein Fahrrad für 50 Euro reinsetzen und die wollen dich weiter, also trotzdem runterhandeln. Also, weißt du, ich weiß, was du meinst, es ist mega ätzend, nervig, ne?
Ja, ich hatte es im Dezember reingestellt und ich habe es jetzt hier vor, ich glaube, 1,5 Wochen jetzt habe ich es dann verkauft.
Ach krass, echt so lange?
Ja. Aber ich habe einen unverschämten Preis reingemacht.
Okay, naja, gut. Irgendwo muss man
anfangen. Ich bin dann immer so peu à peu ein bisschen runtergegangen. Ja, eigentlich wollte ich es als Verhandlungsbasis nehmen. Im Endeffekt habe ich meinen Preis, den ich eigentlich haben wollte, um 100 Euro nicht erreicht. Von daher ist alles gut. Und da ich, wie ich sagte, war ja nur eine Überlegung, weil ich das Mountainbike eigentlich eh so selten benutze, ob ich es nicht mehr irgendwie, das ist so mein, ich meine, wir können mich gerne alle bessere belehren, aber das ist so ein bisschen meine Einstellung momentan, dass irgendwie Mountainbike überholt ist mit den Gravelbikes, so weißt du?
Echt?
Ich spekuliere auch vielleicht mit einem Crosser, habe ich dir auch schon geschrieben, mir so einen vielleicht zu holen und brauche ich dann noch ein Mountainbike, weißt du? Es ist schwerer, es ist langsamer und irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein bisschen meine Einstellung momentan, dass irgendwie Mountainbike, hat sich jetzt irgendwie ausgespielt. Ich weiß nicht, also.
Überhaupt nicht. Es gibt, klar, natürlich, wenn du einen Crosser hast, dann, weißt du, kannst du auch eine kurze, schnelle, coole Einheit machen, aber es gibt Passagen, da kommst du halt mit einem Crosser irgendwo nicht durch, ne? Also, das ist ja auch das Schöne am Mountainbike, ne? Das, irgendwie so richtig coole Trails. Ich glaube, das lässt sich mit Crosser hier und da fahren, aber so schwierigere Trails wird halt nicht mehr wirklich möglich. Da sehe ich halt einen Vorteil. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir jetzt, ich meine, ich habe jetzt nicht so die krassen Trails hier, aber so am Dünsberg, wenn ich so an das eine oder andere denke, mit Crosser oder mit Gravelbike, sehe ich schwierig, ne? Und das ist echt nur der Dünsberg. Das ist ja noch nicht mal was Besonderes. Weißt du, das ist das, was ich sehe, ne? Da hat Mountainbike auf jeden Fall also ist mega Fun Factor und Daseinsberechtigung definitiv. Also für mich, also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie so oft auf Strava bist oder nicht. Also ich bin die letzte Zeit fast nur auf dem Mountainbike unterwegs. Ne? Also das macht richtig Spaß, im Schlamm zu spinnen und dann, weil anders geht's ja nicht. Aber das bleibt auf jeden Fall momentan so. Ich sehe es wirklich tatsächlich für jedes Bike, sehe ich irgendwo eine Daseinsberechtigung. Ist es da? Ist es eine Daseinsberechtigung? Weißt du? Ob das ein Crosser, Gravelbike, Rennrad, Mountainbike ist, jeder hat so seine Vor- und Nachteile oder beziehungsweise Vorteile. Und von daher, ja. Aber ich habe dir auch schon gesagt in meiner Nachricht, also verkaufe es um Gottes Willen nicht, weil irgendwann kommt eine Zeit, da sagst du, okay, hätte ich es doch behalten, weißt du, wirst dich dann ärgern.
Ja, die Fluktuation in meinem Fuhrpark wird jetzt ein bisschen größer sein wahrscheinlich. Ich bin auch schon überlegen, ich habe ja noch mein Bike, was ich in der auf dem Smart-Trainer habe, ob ich das nicht irgendwie auswechsle und so. Also ich bin momentan so ein bisschen am gucken. Vielleicht auch ein bisschen beflügelt durch meinen Erfolg, das jetzt endlich verkauft zu haben, vor einem Preis, den ich eigentlich gerne erzielen wollte. Ja, keine Ahnung. Also es ist also mein nächstes Rad. Also ich hatte ja früher ein Aeroad gehabt und ich würde gerne wieder eins haben. Bin aber noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß, dass so ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, beziehungsweise Privates von uns plaudern. Wir haben letztes Jahr zusammen ja eine kleine Tour gemacht. Mhm. Das haben wir hier gar nicht so besprochen gehabt. Wir sind nämlich nach Maastricht gefahren von da, wo ich wohne. Genau. Das sind so 160 Kilometer gewesen. Und ich war eigentlich recht zufrieden mit der Strecke und ja, wow, cool. auch mit dem, wie wir es bewältigt haben.
Bist du den kleinen Teil irgendwo, das, mitten durchs, wo war das, Aachen?
Aachen. Ich hatte die Strecke ja dann so gemacht, weil ich gerne so erst am Rhein lang wollte, dann so Bonn so wenig wie möglich streifen ja, und dann so. Sind wir aber nach Düren gefahren.
Ah, stimmt, das war in Düren.
Und Düren war einfach eine lange Straße mit ungefähr 20
also Ampeln
die wir
ohne
jedes,
Ende, ey.
Die haben wir jedes Mal rot erwischt, ja. Das war schon nicht schlimm. Und dann habe ich nämlich noch bei der, weil ich habe das ja mit Komoot im ersten Teil gemacht, und dann habe ich sie so angepasst und ich gesagt, nee, durch Aachen will ich auf gar keinen Fall fahren. Und ich habe ja nicht gedacht, dass Düren zumindest so groß ist und dass so viele Ampeln sind. Ja. Aber es war so die einzige Passage, wo es ein bisschen stressig und ein bisschen nervig war, sag ich mal.
Aber ansonsten war die Tour Aachen, schon,
Und dann waren wir auf einmal in der Niederlande und wir haben es gar nicht gecheckt, weil da gar keine so richtige Grenzposten
aber
war oder sowas.
Du checkst es halt an den Radwegen direkt.
Ja, genau. Vor allem an den Ampeln merkst du es dann halt auch, gell. Und es war ganz cool und ich glaube, wir waren auch eigentlich recht zufrieden dafür, dass wir eigentlich das, ja, ich würde nicht sagen aus der kalten Hose, aber wir hätten schon ein bisschen mehr machen können dafür. Nichtsdestotrotz, glaube ich, mit Aero so eine Strecke zu fahren, ist dann doch schon, also es wäre schon zu hart, glaube ich. Also Aero ist jetzt kein Fahrrad, wo du wirklich 160 Kilometer mal lang fahren würdest. Deswegen, aber ich habe hier ein Segment, genau vor meiner Tür, das hatte ich fast ein Jahr lang gehalten, bis mir das jetzt irgendeiner abgenommen hat. Da sind 3 Sekunden
Dann Zeit hast du schon mal das Ziel fürs Frühjahr.
Genau, ich fahre ja auch ganz gerne, wenn ich irgendwie auf Zwift momentan fahre, fahre ich immer Berge oder ich versuche zumindest, wenn die Zeit es zulässt, Berge zu fahren, damit ich zumindest da schon mal eine gewisse Grundlage habe. Und ich habe es viermal habe ich es versucht mit dem Ultimate und ich kam, ich glaube, einmal an die Zeit ran, die ich, also ich hatte 42 Sekunden hier hoch und derjenige, der das hat 49. Und ich habe, glaube ich, einmal 42 geschafft, ansonsten immer ein bisschen drunter, so 49 hat er, ich habe 52 und ich hatte einmal 52 und dann so 53 und 54, glaube ich, zweimal. Und ich habe dem Ultimate die Schuld gegeben, nicht mir, sondern Ultimate, weil das zu langsam ist. Nee, ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, diese ganzen Strecken, die ich abgefahren bin, ich habe mit dem Ultimate nicht einen meiner Rekorde vom Aeroad gebrochen.
Okay.
Das, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eventuell mir das zu holen, aber erstmal, genau. Dann gibt es jetzt erstmal ein paar andere Sachen, die ich vorhabe und dann jetzt im Privatleben, sage ich jetzt mal, hat jetzt weniger mit Sport zu tun, deswegen werde ich nicht so viel Zeit haben, jetzt im Frühjahr oder im Frühjahr, Sommer zu fahren, deswegen werde ich wahrscheinlich Richtung Sommer, werde ich mir dann überlegen, was genau ich für ein Fahrrad haben will. Ich gucke immer wieder mal nach Crossern, ob es vielleicht ein gutes Angebot gibt und eventuell würde ich da nochmal kurzfristig zuschlagen, das ist zumindest mein Plan. Und das ist halt der Grund, warum ich sagte, ja, ob ich da noch Mountainbike brauche.
Ja, aber du weißt ja, da steht auf jeden Fall noch mal eine Tour mit Mario, ne? Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das sind wir dem Mario auf jeden Fall schuldig. Ne? Bei mir, bei dir ist er gefahren. Genau, deshalb, schon alleine deshalb.
Genau.
Ja,
ja, so viel dazu. Aber ich wollte eigentlich mal fragen, wie geht's dir eigentlich so?
Gut, also ja ich komme auch gerade von einer kleinen Mountainbike-Tour.
Okay. Ja, also hier hat es gerade geschüttet.
Echt? Nee,
jetzt richtig, ich habe gedacht, ey, jetzt richtig gerade geschüttet. Ich dachte, das ist, was geht denn da draußen jetzt ab? Da jetzt, also war jetzt nur ein kurzer Schauer, aber ich dachte,
na gut. Echt? Nee, hier nicht, hier nicht.
Okay, ja. Kommt vielleicht noch rüber. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen vollgepacktes Thema, deswegen, dann fangen wir mal an mit den Klassikern, denn am Wochenende, beziehungsweise jetzt am Sonntag, ist Mailand San Remo und dazu kann ich schon mal sagen, Mailand San Remo ist der Auftakt der Klassiker-Saison, obwohl es schon ein paar gibt, aber ein sehr prestigeträchtiges Rennen.
Naja, es gehört ja zu den Monumenten, ne, des Radsports. Genau.
Das wird man heute noch öfters hören. Es gibt nämlich 5 Monumente. Ich glaube, ich habe sie alle mit reingenommen. Okay. Ich habe zumindest darauf geachtet, dass zumindest alle mal drin sind, damit man gehört hat, was genau diese Monumente sind.
Dann leg mal los.
Ja, also Mailand San Remo ist übrigens das erste Mal 1907 ausgetragen worden.
Mhm.
Und
aber ist damit noch nicht mal das älteste.
Nee, das kommt auch noch.
Ja.
Genau, und seit 1933 bildet es den Klassik-Saisonauftakt. Und findet traditionell Ende März statt. Das wird sich auch so ein bisschen durchziehen, dass dann sozusagen die Rennen, die dann kommen, jetzt demnächst immer so in derselben Reihenfolge stattfinden. Also jetzt kommt genau am Wochenende Mailand San Remo und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt.
Ja, genau. Wobei, ich finde, das ändert sich halt so ein bisschen. Ne? Weil ich finde, der Omloop Het Nieuwsblad, was jetzt vor 2 Wochen war, 2-3 Wochen, der gewinnt, finde ich, immer mehr an jetzt auch an so Popularität, ne, wird immer mehr prestigeträchtiger, wenn ich das wahrnehme. Irgendwie hatte ich das früher gar nicht so wahrgenommen. Entweder ist es so mein Gefühl oder es ist tatsächlich so, weil auch von den Fahrern, ne, die da jetzt mit am Start sind, das lässt sich schon auf jeden Fall sehen, ne. Und dann natürlich auch Strade Bianche, ne, was jetzt vorletztes Wochenende stattgefunden hat. Das ist natürlich auch eine Augenweide, ne, da in der Toskana, so also auf diesen Gravel Roads, das ist schon natürlich richtig geil. Von daher ist, glaube ich, jetzt gar nicht, Mailand San Remo, gar nicht so dieser Auftakt, wie es so immer früher hieß, ne, so der Auftakt der Klassiker und so. Gut, natürlich so jetzt von denen, die jetzt bis jetzt gelaufen sind, natürlich der prestigeträchtigste, das auf jeden Fall, aber ich glaube, die Saison ist schon gut im Gange, auch mit den Klassikern.
Du hast recht. Du hast auch schon etwas ein bisschen vorweggenommen, denn es wird sich auch so ein bisschen heute durchspielen, dass diejenigen, die als Klassiker oder die gerade die 5 Monumente bezeichnet werden, Rennen sind, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Ja, und die dadurch, ja, wie gesagt, das Prestige haben und so, wie du sagst, Strade Bianche, das kam ja jetzt nach. Die Leute haben natürlich jetzt, also wie gesagt, das eigentlich hat die Saison ja schon angefangen, aber so richtig finde ich, also in der Szene ist halt Mailand San Remo gerade der Auftakt jetzt für die richtigen, wie gesagt, wenn du jetzt die 5 Monumente gewinnen willst oder sowas, dann müsstest du jetzt sozusagen erst anfangen. Klar, Strade Bianche ist auch eins, wir haben uns darüber unterhalten, ich habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es wirklich in der Toskana ist. Ich dachte, das ist immer irgendwo anders, aber du hast recht gehabt, das ist eigentlich so ein Toskana-Rennen, was eigentlich genau mein Ding sein sollte. Ich habe mir auch mal die Highlights vom Rennen vorletzten Wochenende angeguckt, da hat Pogacar ja schon mal so ein bisschen...
Ist Wahnsinn, 80 Kilometer vom Ziel, weißt du, legt er da irgendwie so den sechsten Gang ein und keiner kann ihm folgen. Und das Feld war ja auch noch richtig gut besetzt, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Es war ja nicht so, dass er so der Einzige war da, der jetzt um Sieg gefahren ist. Also, Entschuldigung, also richtig krass, also richtig krass. Also ich wusste
Was
gar
ich
nicht
auch.
mehr, was ich jetzt irgendwie tatsächlich dazu sagen soll, zu dem Ganzen.
Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es hat ja in Siena hat's ja, war ja das Ziel und da, wo die sind Berg hochgefahren und dann am Ende so eine ganz enge kleine Straße bergunter und da bin ich schon mal lang gegangen. Ich weiß genau, wo die da runtergefahren sind und da hat es an dem Tag auch geregnet gehabt und ich habe gedacht, auf diesen glatten Steinen, die ja so nur so ein bisschen angeriffelt sind, sage ich jetzt mal, ich find, wenn Italien schon rumgelaufen ist, der weiß ganz genau, was ich meine. Da sind so flache, wie so Kopfsteinpflaster, nur ziemlich breit und dann sind die immer so angeriffelt. Und wenn du da, da gibt es noch diese Kurve da unten, also ich dachte, wenn die sich da hinlegen, dann bist du direkt in der Hauswand. Das ist schon, also so Massensprint kriegst du da nicht hin. Aber gut, dafür ist das Rennen ja eigentlich auch so nicht ein bisschen ausgelegt. Gut, aber kommen wir mal wieder zurück zu Mailand Sanremo, weil das Interessante an Mailand Sanremo, das ist mittlerweile das einzige Rennen, was 300 Kilometer hat. Und damit ist es das längste
Ja,
dieser Serien.
wobei das ändert sich auch, ne? Und dieses Jahr ist es eine der kürzesten seit, glaube ich, keine Ahnung, zig Jahren mit 288 Kilometern ist es.
Ach, ist es so?
Ja,
Okay.
auch ist es zum Beispiel, ich glaube, nur 6 Kilometer kürzer als letztes Jahr. Also diese Strecke, die variiert, ne? Der ist da wirklich nie, also glaube ich, jedes Jahr ist sie dann irgendwie mal so, ne? Irgendwie zwischen, ich sag mal so, zwischen 280 und 300 und paar zerquetschte.
Ja, gut,
Und
drei
dieses Jahr,
Kilometer musst du alles noch fahren.
ja, klar,
Das ist,
natürlich.
oder annähernd 3 Kilometer.
Und dazu ist ja auch der Start nicht tatsächlich nicht Milano, sondern in Pavia, ne, dieses Jahr. Letztes Jahr war es auch woanders, ne? Also das ändert sich auch ständig irgendwo, ne, dass da.
Da bin ich ja auch so, ich sag mal, ich sag, ein Gegner ein bisschen davon. Das ist genau wie jetzt beim Triathlon, also jetzt Hawaii nicht mehr so. Ich meine, wenn das Rennen Mailand Sanremo heißt und der Start ist woanders, dann ist das irgendwie ein bisschen mittlerweile, weiß ich mal, so, man geht halt, man macht den Mythos kaputt und das wird halt immer für Leute, die jetzt vielleicht sich das gerne angucken, macht es mal ein bisschen auch kaputt. Also,
Klar,
finde ich es
aber
persönlich.
ich glaube, weißt du, da geht es ja auch ja, um Gelder,
Ja, klar.
um solche
Geht's auch
Geschichten.
immer.
Ist die Stadt irgendwie in der Lage, das auszutragen? Oder ne, hat die Stadt oder die Stadt Interesse? Oder was weiß ich, die Stadt zahlt mehr als diese Stadt? Also ich glaube, da hängt es viel am Geld, ne, und an dem ganzen organisatorischen. Genau, und deshalb ist das, glaube ich, heutzutage ganz anders wie früher. Ne, früher war das, glaube ich, etwas stabiler. Ne, heutzutage muss der Rubel rollen und das ist, glaube ich, im Vordergrund stehend. Ich habe mir meinerseits tatsächlich mal, als du mir das gesagt hast, dass heute das Thema ist, die Klassiker. Ich habe tatsächlich gerade in Bezug auf Mailand Sanremo habe ich heute gedacht, wann war denn das erste Mailand Sanremo, das ich gesehen habe? Und das ist echt schon Ewigkeit her, weil das war tatsächlich irgendwo, glaube ich, Anfang, Mitte 90er Jahre, irgendwo um den Dreh muss es gewesen sein. Und ich dachte immer, dass das der Mario Cipollini, was eigentlich Quatsch ist, weil ich glaube, so lange ist er dann, oder kann sein, dass er da schon dabei war, aber das war gar nicht Cipollini, weil Cipollini hat tatsächlich, ich habe es nachher darüber nachgeguckt, Cipollini hat 2001, nee, warte mal, 2002 hatte das Rennen das erste Mal gewonnen. Also viel, viel später. Aber ich weiß, es war irgendein Italiener und es war schon, also in der Siegerliste stehen ganz, ganz, ganz viele Italiener, die das Rennen gewonnen haben. Ich weiß nicht, wer es war, aber was man auch sagen muss, es stehen auch viele Deutsche, ne, in der Siegerliste, die das Rennen gewonnen haben. Allen voran Erik Zabel, der das Rennen zweimal gewonnen hat, gell, aber auch wie hieß der denn, Gerald Scholek zum Beispiel, ne? Sagt vielleicht den einen oder anderen was, aber was mich auch persönlich auch sehr damals sehr gefreut hat, und da kann ich mich auch noch dran erinnern, 2015 John Degenkolb, der hier aus meiner Gegend kommt, um den Taunus.
Ja, ich habe einen kleinen Fun-Fact in meiner Recherche zu meiner Szenario raus. Da habe ich mir kom so komplett rauskopiert. Ich muss es nämlich mal vorlesen,
Ja.
wirklich ganz cool. Pass auf. Die Distanz von fast 300 Kilometer handelt es sich um das längste Radrennen der Straßensaison. Dennoch gilt es von den Frühjahrsklassikern als eins der einfachsten, um es zu beenden. Dafür aber als eins der schwierigsten, um es zu gewinnen. Mhm. Dies liegt daran, dass einzigartige Streckenführung, die sowohl Klassiker, Spezialisten, Bergfahrer, Sprinter und Außenseiter eine Möglichkeit auf den Sieg bietet. Ja, ich sage das viel über das Rennen aus.
Ja, wobei, also ich denke, ich meine, und da sind wir jetzt schon vielleicht bei den Favoriten. Ich denke, also natürlich ist Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar sind ja die Favoriten. Ja, und die kann man auf jeden Fall, wenn da jetzt irgendwie nicht so irgendein Sturz kommt oder sowas, dann sind die auf jeden Fall am Ende des Rennens mit dabei. Aber ich denke, dass das Rennen für Tadej Pogacar zu einfach ist. Ne, dass ich, also nee, Quatsch, also anders, dass die, ich habe, nee, sorry, das habe ich falsch gesagt, also nicht so einfach, aber die Steigungen sind für Pogacar nicht steil genug, also, nicht lang genug, also so gesehen. Er wird gesehen, nicht so schnell wegkommen. Genau, er kommt einfach den anderen nicht weg, so, also die Strecke ist einfach nicht für Pogacar geschaffen, so muss ich das eher, nichtsdestotrotz spielt er da vorne mit einer Rolle und je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt, sehe ich Pogacar da natürlich mit als Favorit. Aber ich denke, ein Mathieu van der Poel ist da auf jeden Fall, ne, und das hat ja auch letztes Jahr das Rennen gezeigt, ne, das ist natürlich so ein Rennen für ihn geschaffen. Aber da gibt es ja auch, glaube ich, keine Ahnung, eine ganze Handvoll, wenn nicht zwei andere Favoriten, die mit dabei sind. Ne. Martin Mohoric, der auch das Rennen, glaube ich, vor zwei Jahren dann gewonnen hat, mit dieser krassen Abfahrt, wo man dachte, ey, Alter, also wenn der jetzt nicht gerade irgendwo stirbt auf dem Weg runter, das ist schon Wahnsinn, wie der da runtergefahren ist. Na, Wout van Aert ist nicht dabei, schade eigentlich, ne, finde ich. Julian Alaphilippe ist dabei, der hat das Rennen auch schon mal gewonnen. Wir sind auch schon vor ein paar Jährchen her, 2019.
Ja, ich finde aber, seine Zeit ist so ein bisschen vorbei.
Ja, er hatte jetzt keine guten Rennen irgendwie, wie es ihm früher. Ob der seine Zeit vorbei ist, keine Ahnung. Weißt du, das ist halt so, du fährst und irgendwie scheint die Form nicht zu kommen und dann macht's bumm, zack, bist du auf einmal wieder da, weißt du, im Gespräch. Also abschreiben würde ich den, also ich sehe den jetzt nicht natürlich da jetzt als Top-Favoriten, aber der ist mit dabei, finde ich. Na, und Tom Pidcock, also ich fand Tom Pidcock beim Strade Bianche sehr, sehr stark. Ne? Ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen, ich mag den als Fahrer, ne? Auch so ein ziemlich krasser Mountainbiker, finde ich. Ich finde, der kann alles. Cross, Mountainbike, Straße, der kann einfach alles. Das ist schon ganz cool. Gut, ob das natürlich auch ein Rennen für ihn ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Schauen wir mal. Also wird auf jeden Fall mal interessantes Rennen. Wen siehst du da vorne?
Also natürlich hoffe ich auch ein bisschen, aber ich glaube auch, dass Van der Poel und Pogacar das unter sich ausmachen. Also gerade für Van der Poel natürlich auch als letztjähriger Sieger. Und wenn nicht mal so seine Form im Winter bei der Cross-Weltmeisterschaft und davor die ganzen Rennen, der hatte, glaube ich, bis auf eins, wo er gegen Pfosten gefahren ist. Das muss man sich im Internet angucken. Also bei Instagram gibt es sogar, glaube ich, da so ein irgendwo einen kleinen Ausschnitt davon, da ist er gegen so Pfosten gefahren, hat das Rennen dadurch verloren. Ansonsten hat er, glaube ich, alles gewonnen. Auch dann natürlich ist er Cross-Weltmeister gewonnen wieder. Also er hat eine super Form und Pogacar hat auch schon gezeigt, was er imstande ist zu leisten. Hat sich so, glaube ich, auch schon ein bisschen da so akklimatisiert in Italien mit Stade Bianchi. Ich weiß gar nicht, ob er noch was gemacht hat, aber ich glaube nicht. Ja, also von daher glaube ich, die machen das so unter sich aus. Wenn der Van Aert dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, super, das könnte nochmal richtig spannend werden. Aber ja, jetzt meine Katze hier am rascheln. Gut, einen kleinen Funfact habe ich noch zu Mailand Sanremo, dann gehen wir rüber. Und zwar, das finde ich sehr interessant, der Sieger der drei größten italienischen Rennen, Giro, Mailand Sanremo und Lombardei-Rundfahrt, im selben Jahr, wer das gewinnt, wird im selben Jahr wird als Tripletta bezeichnet. Mhm. Und das haben bisher nur zwei Leute geschafft. Den ersten kenne ich nicht, das ist Fausto Coppi, 1949. Oder Coppi.
Den kennt man.
Na gut, ich kenne ihn nicht, so viel leid. 1949, also na gut. Und Eddie Merckx, 72.
Hat er das also Eddie Merckx, also den siehst du fast überall stehen. Ne? Eddie Merckx hat auch siebenmal Mailand-Sanremo gewonnen. Ich meine, was die Klassiker angeht, also den siehst du da überall, ne, in den Siegerlisten. Ich glaube, außer Flandern-Rundfahrt, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube, bei der Flandern-Rundfahrt hat er gar nicht so tolle Ergebnisse, ne. Aber ansonsten Lüttich-Bastogne-Lüttich, Mailand-Sanremo und natürlich jetzt die Rundfahrten, ne, und in alle anderen Klassiker, ich glaube, da gibt's wenig, was er nicht gewonnen hat.
Die Tour natürlich auch.
Ja, natürlich, ja.
Ja, gut. Dann machen wir mal ganz kurz, weil das ist jetzt eins, wo ich nicht so viel rausgefunden habe. Und zwar Flandern-Rundfahrt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen da ergänzen. Also die erste Austragung war 1913 und gehört auch zu den fünf Monumenten. Und das erste Rennen, mittlerweile ist es nicht so, aber das erste Rennen war 324 Kilometer lang und führte durch die größten Städte von West- und Ostflandern. Was auch ganz cooler Fun-Fact nochmal rausgegeben. Es wird jährlich von 10.000 Besuchern am Straßenrand begleitet und hat einen Volksfestcharakter. Boah,
Ja,
das wird
das sieht man
so.
auch, ne?
Es
Das, also ich meine,
ist halt so ein Rennen, das auch kein, ich sag mal, das heißt ja nicht Flandern, es heißt ja nicht Mailand San Remo oder so, oder keine Ahnung, Brüssel, Bastogne-Lüttich, Quatsch, Lüttich-Bastogne-Lüttich oder sowas, das heißt, Flandern-Rundfahrt, das heißt, da wird auch ein bisschen rumgereicht, das ist halt dann so ein bisschen, ja, schwierig, da so einen ganz großen Charakter rausfinden, aber ich gucke es trotzdem sehr gerne, muss ich sagen.
Ja, also ich finde, also wenn du Flandern-Rundfahrt guckst, dann ist es nicht viel anders, als wenn du irgendwie so ein Cyclocross-Rennen in Belgien guckst, ne? Also die Zuschauer gehen voll ab, ne? Also da ist wirklich, so wie du sagst, Feststimmung an der Strecke. Also du merkst einfach, in Belgien, Radsport gehört zu einer Nationalsportart. Also die sind da halt alle halt begeistert, ne? Und das findet ja in den flämischen Ardennen statt, ne? Ist schon bestimmt, also das ist auch wirklich eine Gegend, wo ich noch nie mit dem Fahrrad war, wo ich aber super gerne mit dem Fahrrad hinfahren würde. Ne? Also so quasi mit einem Zeichen an dich jetzt so ein bisschen, noch wink mit dem Zaunpfahl, mal irgendwann mal in den flämischen
Den nehme
Ardennen.
ich gerne an, weil ich so momentan so ein bisschen gucke, ich würde einmal, also
Ja,
wie
aber
letztes Jahr
da,
nach
das,
Maastricht, würde ich auch gerne mal nochmal fahren.
ja, also wirklich Ostflandern, ne, mit den ganzen Städten da, Gerardsbergen, Oudenaarde, Zottegem, oder ja, also wirklich, glaube ich, das ist na, die Radsportgegend. Genau. Und Flandern-Rundfahrt gucke ich mir super, super gerne an, weil halt eben, ne, auch wegen der Stimmung. Ja. Und das war das Rennen, wo Tadej Pogacar auch wirklich Mathieu van der Poel einfach stehen ließ irgendwann. Und ich glaube, Wout van Aert war da jetzt auch irgendwo mit dabei. Und die Also das war, also die konnten da irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer vom Ziel. Also das ist so, als hätte er nochmal einen Gang höher eingelegt und die alle stehen gelassen. Also war schon krass, ja.
Ja, okay, dann machen wir gerade mal weiter, weil lassen wir wieder ein bisschen längere Unterhaltung. Nee, jetzt kommt Paris-Roubaix.
Okay.
Das erste Mal 1896 ausgetragen, ist immer noch nicht das älteste Rennen. Findet es jährlich Mitte April statt, in Nordfrankreich. Und es wird als die Königin der Klassiker oder auch die Hölle des Nordens bezeichnet.
Das zweite war
Gehört
gleich.
natürlich auch zu den fünf Monumenten. Bitte?
Ja, das zweite trifft es, ne?
Ja, das ist circa 250 Kilometer lang. Ja, und hat natürlich mit den Kopfsteinpflaster-Passagen natürlich den Ruf, den jeder quasi kennt. Also ich glaube, das kennt sogar jemand, der nicht so viel mit Radsport am Hut hat. Was ich auch interessant fand, diese Strecken mit dem Kopfsteinpflaster, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Habe ich mir gedacht, 19. Jahrhundert ist ja gar nicht so weit, aber ist ja Quatsch. 19. Jahrhundert sind die noch mit Pferden und Eseln und Karren dadurch haben sie sehr lang gezogen, wahrscheinlich irgendwelche Ritter drüber gefahren. Also das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist schon, ja, eigentlich ein krasses Rennen und hat natürlich eins der geilsten Pokale, wenn man gewinnt. Kann
Ja.
man Pokale sagen? Man kriegt nämlich so einen Kopfsteinpflaster
Siegestrophäe.
von Leuten. Ne? Ja, Siegestrophäe, danke. Ja, und natürlich am Ende mit dieser Bahn, die sie einmal drum rumfahren, das ist schon eigentlich ganz cool, aber ich habe letztes Jahr gemerkt, war das, Van der Poel hat es ja auch wieder gewonnen. Der hatte letztes Jahr und jetzt am Anfang des Jahres hat er ein richtig krasses Jahr gehabt. Gell?
Ja.
Und da ist er ja rumgefahren und dann hat auch der Philipsen noch Van Aert war es, glaube ich. Irgendeinen hat er noch, oder? Was von? Irgendeiner hat er noch am Ende, hat er auf jeden Fall
Ja,
sein.
John Degenkolb haben die von der Straße geholt.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine,
Sondern.
in diesem Rondell, wo sie einmal rumfahren müssen. Da ist auch der Van der Poel war schon im Ziel und ist einmal rumgefahren noch und dann hat auch der Philipsen noch am Ende gewonnen und er hat hinter ihm gejubelt. Also es ist halt quasi noch am Ausrollen gewesen. Am Ende wird es ein bisschen unübersichtlich, finde ich, so, weißt du, wenn da
Ja.
zu viele sind.
Aber
Ja, aber gut, das ist.
was ich halt wirklich krass finde, ist eben das, was ich gesagt habe, ne? Also Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen hatten in so einer Doppelaktion den John Degenkolb, der wirklich wirklich, also wäre das nicht passiert, wäre mindestens unter den Top 5, wenn nicht unter den Top 3 gekommen, weil das war, glaube ich, sein Tag. Der hat danach geheult im Ziel. Van der Poel und Philipsen sind auch nachher zu ihm gegangen, haben sich für die Aktion entschuldigt, was ich auch sehr cool fand. Die haben ihn vom Fahrrad geholt quasi, ne? Und der ist halt gestürzt und hatte dann mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun, ne? Aber ich hab das Rennen geguckt letztes Jahr. Ich habe gedacht, ey, also weißt du, wenn jetzt ein Rennen, ne, passt, ich meine, John Degenkolb war auch schon mal Zweiter bei dem Rennen, war auch schon mal Erster bei dem Rennen. Also das ist ein Rennen, was ihm liegt, ne? Und ich meine, gut, seine Jahre gehen langsam zu Ende, muss man leider sagen. Und das wäre tatsächlich das Jahr noch gewesen, wo er danach auf jeden Fall mit was hätte reißen können. Ja, sollte nicht sein. Aber ich denke, sein Nachfolger könnte tatsächlich Nils Politz sein, weil der zeigt immer auch sehr starke Leistungen bei Paris-Roubaix. War auch schon mal Zweiter.
Ja, also ich muss sagen, das ist so ein Rennen, egal was ist, ich will das auf jeden Fall nochmal gucken, weil es ist einfach eine ganze Zeit spannend. Also du kannst nicht sagen, wer gewinnt. Mhm. Ja, selbst wenn so eine kleine Gruppe sich abgesetzt hat, da kann... Ja,
vor allem, was da alles passiert, Passage. Also ja. Was ich da für Unfälle gesehen habe, das ist Wahnsinn. Also sowas siehst du tatsächlich nur bei Paris-Roubaix. Was da Leute zu fahren, also wirklich, ach, wie hieß denn der Italiener, der hatte wirklich ziemlich viel Vorsprung. Der fuhr damals, das war, glaube ich, bei uns. Nee, so weit war das nicht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Er war wirklich kurz vorm Ziel und dann ist er an so eine Leitplanke war das oder irgendwas, weißt du, da bleibt er hängen, weißt du, mit seinem Lenker wird wahrscheinlich am Ende.
Ich glaube, ich habe das sogar gerade vor Augen. Irgendwas ist da mit dem, wo du sagst, er hat den Lenker so eingefädelt. Also, hat's ihn weggehauen, gell?
Also,
ich kann mich auch noch an die Aktion erinnern, wo der eine Zuschauer so geklatscht hat und hat den einen doch auch da vom Fahrrad geholt, weil die auch da so, ja, auch gar nicht weg können und die fahren natürlich nicht auf den Kopfsteinpflaster in der Mitte, sondern fahren so weit außen wie möglich. Ja. Also, es ist halt dann auch übelst gefährlich für alle Beteiligten. Da muss man als Zuschauer, muss ich euch das nochmal sagen, ich spreche kein Französisch, aber Leute, da muss man genauso richtig mehr aufpassen als sonst wo. Selbst wenn du auf der Strecke die auf dem Berg anfeuerst, dann brauchst du nicht so aufpassen wie da, weil da hacken die an dir vorbei und das auch noch mit einer Geschwindigkeit auf den Kopfsteinpflaster und das wirklich 2 Zentimeter von dir entfernt. Also das ist, dass da nicht noch mehr Schlimmes passiert, ist echt ein Wunder.
Ich kann mich an ein Interview erinnern von Rolf Aldag. Ne? Das ist schon Ewigkeit her, weil Rolf Aldag fährt schon, glaube ich, seit 20 Jahren kein Fahrrad mehr. Und der meinte, das, was da so, was Zuschauer, ne, was die da alles veranstalten, ist schon richtig krass. Also du kriegst da wirklich Bier ins Gesicht geschüttet, ne, du wirst da rumgeschubst. Also da geht schon echt ziemlich zur Sache, ne. Also er sagte, echt? Ja. Krass, also er sagte, der kam ins Ziel, der war von oben bis unten mit Bier, weißt du, einfach nass, ne. Er sagte, die Zuschauer, die sind schon ziemlich, ziemlich krass dabei, gerade bei Paris-Roubaix, ja.
Das ist schon krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber gut, wenn da auch noch, weil das ist ja Mitte April, da ist natürlich nicht immer schönstes Wetter, wenn da noch regnet, dann, also ich muss mal sagen, für jeden, der sich so ein bisschen mit Fahrrädern beschäftigt, was machen viele, die hier zuhören, müsst ihr überlegen, was eigentlich so ein Fahrrad, was das eigentlich ist. Das ist ein Stück Carbon, gell? Und die Räder sind ja, Laufräder sind ja auch meistens noch aus Carbon und eigentlich nur Luft. Und die brettern über die Dinger drüber, dass das Fahrrad, das 250 Kilometer aushält, da kannst du echt schon mal Respekt sagen für alle, die da ein Fahrrad heil ins Ziel bringen, weil das ist echt schon krass. Also vor allem, wenn die sich einmal hinlegen, dass das Fahrrad, also danach
und, eigentlich... Ich weiß jetzt gar nicht, wer das gesagt hat, aber das habe ich auch mal im Interview gehört, dass die Erschütterung, die du da erlebst, ne, die du da mitnimmst, die spürst du noch Tage danach.
Mhm.
Ja, du wirst da so durchgeschüttet, dass irgendwie du, also ehrlich, du hast das immer noch in den Knochen, Tage später.
Ja, da weiß ich nicht, ob man sich das unbedingt live, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde wollen. Ich meine, klar, also ich meine so, wenn du ein Pogacar bist oder ein Van der Poel oder Van Aert, der hat es jetzt, glaube ich, nicht gewonnen, und dann sagst, okay, ich habe aber die Chance, das zu gewinnen, aber du bist dann irgendeiner, der vielleicht ein Helfer ist oder sowas und du musst da einfach mitfahren.
Das ist deren Job, ne?
Ja, das ist deren Job, aber denkst du, ah Gott, Leute.
Aber das ist ja auch wirklich so die Leidenschaft, ne, das auch mitzumachen. Also das, ich meine, um sowas zu machen, also, ne, und auch den Radsport als Beruf auszuüben, da musst du schon wirklich mit sehr viel Leidenschaft dabei sein, ne?
Ja, klar. Ja, gut, dann hast du noch was zu Paris-Roubaix? Ne, okay, ja, ich denke, wir haben auch so alles besprochen. Jetzt kommt das erste Rennen, was als nächstes dann kommt. Also ich mache das eher so in der Reihenfolge, welche Rundfahrten bzw. welche Klassiker als erst kommen. Und zwar wäre das nächste nach Paris-Roubaix ist Amstel Gold Race. Mhm. Das gehört aber nicht zu den fünf Monumenten, nee. Das muss ich so sagen. Ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil ich das ein richtig cooles Rennen finde.
Ja.
Das ist auch eins der jüngeren, das ist nämlich seit 1966, die ersten waren in der Nähe von Maastricht ausgetragen, ist auch um die 250 Kilometer lang. Und seit 2003 endet das Rennen nicht mehr in Maastricht, sondern in Kauberg, der Kauberg ist ein Berg sozusagen in Volkenburg. Ja, und das ist ein relativ kurzer, aber steiler Anstieg, der auch schon viele Schauplätze der Straßenweltmeisterschaft war. Also es ist eigentlich ein ganz interessantes Konstrukt, sage ich jetzt mal, weil das kann man sich gut angucken. Also ich meine, wie soll ich sagen, wir beide haben schon oft darüber gesprochen, dass Rennen, die jetzt nicht in den Bergen stattfinden bei der Tour oder beim Giro oder sonst wo, ein bisschen eher so Lückenfüller sind und eher uninteressant sind. Und man guckt sich dann am Ende so ein bisschen, na gut, die Hartgesotten gucken sich natürlich alles an, aber man guckt dann eher so ein bisschen das Finale sich an, wie die dann ins Ziel sprinten und so, aber sonst passiert da ja auch nicht viel an den Tagen. Gibt vielleicht ein paar Ausreißer und so, aber es ist eher langweilig. Und das ist so ein Rennen, das hat jetzt zwar ja auch gut Höhenmeter, aber das ist
halt hat ordentlich so Höhenmeter. Also das hat, also ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube Amstel Gold Race, also es geht schon über 2000 Höhenmeter hat das Rennen schon. Ich meine, sind jetzt keine Alpen, aber die Länge macht es ja auch, ne? Also das Rennen ist ja auch bei, wo können wir noch was, 250, 230, 250,
250 Kilometer
genau.
Ungefähr.
Das läppert sich, ne? Ich meine, die Anstiege sind da halt nicht lang, aber die sind halt sehr steil, ne? Und ich meine, wenn du dir das Profil der Strecke anguckst, das ist ein einziges Sägeblatt. Also da gibt es keine Passage, die jetzt irgendwo länger flach ist. Also da gibt es ja eigentlich nichts Flaches, außer jetzt so die ersten paar Kilometer zum einen Rollen.
Ja, aber das meine ich ja. Es ist halt trotzdem, es bleibt ja spannend, weißt du? Es ist jetzt, wie gesagt, es gibt jetzt keine kilometerlangen Berganstiege, wo dann sich irgendwelche Leute absetzen können, aber es ist halt, ich weiß gar nicht, die letzten Male hat immer jemand gewonnen, wo ich es kaum damit gerechnet habe. Ich glaube, letztes Jahr wieder der Van der Poel.
Nee, Pogacar.
Pogacar
hat letztes Jahr.
Die haben sich, glaube ich, immer abgewechselt, gell? Die zwei.
Also Pogacar hat letztes Jahr, also Mathieu Van der Poel hat es 2019 gewonnen. Das war so dieses Rennen. Wo der von hinten kam, es waren irgendwie drei, vier Leute vorne, eine Ausreißergruppe,
der kam von
hinten und hat die alle stehen lassen und das war eigentlich so, okay, das geht eigentlich gar nicht, dass der noch gewinnt, ne, und er hat das,
War das nicht so, dass die deutlich vor ihm waren?
Ja, natürlich,
drei also Leute
eigentlich,
oder sowas, und er
die Ausreißer hätten eigentlich das Rennen gewinnen müssen, die waren sich auch sicher, dass sie das, die haben schon taktiert, ne. Und der kam da mit einer Gruppe und der hat erstmal seine Gruppe stehen gelassen und dann nochmal die Ausreißer stehen gelassen. Also das war schon wirklich einer der krassesten Finishes, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also es war schon so wirklich so das Coming-out von Mathieu Van der Poel. Wenn er bis dahin noch nicht so der Favorit fürs Rennen war, dann war das Rennen, ne, wo der danach auf jeden Fall mit anderen Augen gesehen worden ist.
Ja. Ich erinnere mich da auch an Sprachnachrichten von dir.
Also, das war ja richtig krass, ja.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob ich es live gesehen habe, ich glaube nicht, zu der Zeit, 2019 ist auch, war ja so ein bisschen, na egal. Also Amstel Gold Race, auf jeden Fall kann man sich das angucken. Deswegen würde ich jetzt weitergehen, wenn du nichts mehr dazu hast, zu dem ältesten Rennen. Ja. Hier kommt jetzt, gehört auch zu den fünf Monumenten und ist Lüttich-Bastogne-Lüttich. Mhm. 1892, erste Austragung und ist natürlich dann Ende April wird es dann ausgetragen und gilt aufgrund sehr hügeligen Profilen durch die wallonischen Ardennen als eins der schwierigsten der Klassiker. Also, ja. Und die Streckenführung ändert sich auch von Jahr zu Jahr, aber Lüttich-Bastogne-Lüttich ist dann so sozusagen, also die drei, beziehungsweise die zwei Orte sind dann sozusagen fest, aber alles andere ist ein bisschen abgewandelt. Und es ist eigentlich, wäre es mit dem Fahrrad gut von uns aus zu erreichen. Habe ich mal geguckt, letztes Jahr, da könnte aber man eine gute, weil letztes Jahr war es so.
Also nicht besser als Amstel Gold Race.
Ja, gut, das ist ja da in der Nähe,
Ja.
wo wir auch schon lang gefahren sind. Aber die sind letztes Jahr bei der Strecke, sind die auch drüber gefahren, weiß ich es gerade gar nicht, aber hier in Spa, wo die Formel-1-Strecke ist, da sind die auf jeden Fall vorbeigekommen. Das habe ich gesehen, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, da hinzufahren, so, also ein Stück, keine Ahnung, Richtung Trier und dann den Rest mit dem Fahrrad zu fahren. Hat dann, glaube ich, irgendwie nicht geklappt. Also, ich habe es nicht gemacht, also hat es nicht geklappt, aber ich weiß auch nicht mehr warum. Ja, aber das ist aber Lüttich-Bastogne-Lüttich ein Rennen, das ich mir eigentlich ganz gerne angucke, aber kann
Aber
mich an die letzten Jahre gar nicht erinnern.
in Liège war ich schon, du glaube ich auch, aber kannst dich
Ja.
glaube ich gar nicht mehr daran
Doch,
erinnern.
doch. Doch, ich
Genau.
weiß noch, ich habe Bilder, wo ich Eier suchen war in Liège, aber das hat
Genau, da haben wir nämlich
andere Gründe, private Gründe.
Familie, also Liège können wir. Leider hatte ich damals nicht mein Fahrrad dabei, weil das natürlich auch eine mega Gegend ist, ne, um Rad zu fahren, definitiv. Genau, auch sehr cooles Rennen, ein Rennen, das lokal ja, Matador in den letzten 2 Jahren gewonnen hat und wahrscheinlich schon noch öfter gewinnen wird, nämlich Remco Evenepoel. Ja, das liegt ihm, ne, wie du schon gesagt hast. Das Rennen ist ja genauso schwer wie alle anderen. Also das hat auch, glaube ich, deutlich über 2000 Höhenmeter, wenn ich so annähernd drei. Ja, also von daher spielt er das so seine Stärke aus. Und ich meine, im Jahr 22 war das, glaube ich, wo er wirklich auch mit ziemlich großem Vorsprung, ziemlich in eine krassen Manier, also in so eine Pogacar-Manier es gewonnen hat, ne?
Ja. Das, wie gesagt, gehört auch zu den 5 Monumenten und ja, das ist älteste. Und jetzt kommen wir zu dem letzten der 5 Monumente. Damit haben wir nämlich auch alle 5. Und zwar ist das die Lombardei-Rundfahrt.
Auch sehr cooles Rennen, einer meiner Lieblingsrennen tatsächlich.
Okay.
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Rennen, mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich guck das fast gar nicht
Okay.
und ich wüsste, könnt ihr auch gar nicht sagen, wer da, also ich musste mich wirklich so ein bisschen einlesen, deswegen habe ich hier sehr viel, ich sag mal, mir rausgeschrieben. Es ist ein Rennen seit 1905 in der italienischen Region Lombardei, das ist bei Mailand ungefähr, würde ich jetzt mal tippen. Traditionell findet das Rennen im Oktober statt und ist das Ende der Saison sozusagen.
Genau, wobei das jetzt
Es
heutzutage
trägt.
auch nicht mehr so ist, ne? Das war ja früher so, aber heutzutage, ich meine, du hast ja eigentlich durchgehend läuft eine
Ja,
Radsport-Saison, ne? Also du hast denn.
klar. Aber wenn du jetzt mal so die Klassiker nimmst, dann ist das ja auch so ein bisschen, dazu werde ich auch gerade nochmal kommen, weil es wird ja auch das Rennen der fallenden Blätter genannt, da es ja im Herbst stattfindet. Und wie gesagt, gehört zu den 5 Monumenten. Das Rennen unterscheidet sich, das haben wir extra rausgeschrieben, entscheidet jedoch in 2 Punkten von den anderen Monumenten. Zum einen ist es wird die Lombardei-Rundfahrt nicht im Frühjahr, das ist es nämlich, sondern im Herbst ausgetragen, wodurch sich ziemlich zeitlich abgrenzt. Zum anderen beinhaltet die Streckenführung meist eine Vielzahl höherer Anstiege, die teilweise auch über 1000 Meter, also Höhenmetergrenze liegt. Also das ist so eins, wo du sagst, ja, wahrscheinlich fahren die so ein bisschen auch in Richtung Alpen, beziehungsweise Richtung Dolomiten. Ja, und
Ja.
deswegen ist das
Und
auch ein Rennen, sag ich mal, für Pogacar oder so, wo du jetzt sagst, ja,
daran wollte ich
das.
hinaus. Was sagt ihr das? Nämlich, dass die letzten 3 Jahre, tatsächlich schon 3 Jahre in Folge, Tadej
Okay.
Pogacar das Rennen gewonnen hat.
Ich glaube, ich erinnere mich sogar daran, dass er letztes Jahr da das sogar erwähnt wurde, dass er das da gewonnen hatte.
Ja, also genau, also das ist ein Rennen, was ihm halt ziemlich gut liegt, ne? Und auch wenn du dir die Ergebnisliste der letzten Jahre anguckst, da sind schon oft Leute dabei, ne? Auch Primoz Roglic war auch schon mal auf dem Treppchen bei dem Rennen, auch Thibaut Pinot hat das Rennen schon mal gewonnen, ne? Das ist auch so ein Bergspezialist. Nibali hat das Rennen gewonnen. Also es ist schon ein Rennen für so Kletterer, ne? Also die können da auch schon. Natürlich haben auch Klassikerspezialisten das Rennen auch schon gewonnen, ne? Je nachdem, wie das Rennen halt verläuft. Aber da haben halt natürlich so Rundfahrtfahrer, so Bergspezialisten haben da natürlich, ja, können da auch so ihre Stärke ausspielen.
Ja, hier letzter Satz, habe ich mir rausgeschrieben. Wie gesagt, ist ein bisschen her, wo ich das ist. Deswegen, ich habe das jetzt mal. Das ist ein Grund zur Diskussion. Da ist ja sowieso das letzte Rennen, das ich jetzt hier vorstellen wollte, ist also durch diese Höhenmeterzahl, darum ging es gerade, dies begünstigt die Bergfahrer, die bei den anderen Monumenten mit Ausnahme von Liège-Bastogne-Liège meist nur geringe Chancen auf einen Erfolg haben.
Ja, was aber auch nicht stimmt.
Genau, das wollte ich mit dir diskutieren, weil es stimmt ja eigentlich auch nicht mehr. Also meistens habe ich so ein bisschen im Internet, also bei einer Suchmaschine des Vertrauens habe ich das gesucht, beziehungsweise habe da meistens bei Wikipedia mal ein bisschen
auf reingeguckt,
aber da kannst du nämlich auch gut.
Ich meine, das kannst du so, also, weißt du, das kannst du so nicht mehr heutzutage sagen. Ne? Also,
ja, heutzutage ist es ein bisschen anders.
Pogacar, ich traue durchaus zu, dass Pogacar Mailand Sanremo gewinnen kann, ne? Obwohl da jetzt vielleicht nicht, ich meine, der ist da ein Favorit, aber hat das Rennen, war zwar oft vorne mit dabei, aber hat das Rennen noch nie gewonnen. Ganz im Gegenteil zu, ne, zu anderen, aber auch zum Beispiel ein Mathieu van der Poel, wenn er einen guten Tag hat, dann kann er auch die Lombardei-Rundfahrt gewinnen, also weißt du, wobei ich glaube, der ist da noch nie gestartet, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er damit am Start war. Also,
das Problem ist, glaube ich, der Zeitpunkt, weil dann bereitet er sich ja meistens schon auf die Cyclocross.
Ja, oder macht halt vielleicht ein bisschen Pause noch davor oder so. Ja.
Genau. Das kann vielleicht noch gerade die Tour hinter sich oder so. Oder nee, was kommt nach der Tour? Kommt der Giro? Nee, Giro ist vor.
Ja, Spanien-Rundfahrt.
Da war der jetzt auch nicht.
Spanien-Rundfahrt, aber.
Ja. Also gut, letztes Jahr war ja, die Dings auch die Straßenweltmeisterschaft da, Weltmeisterschaft in, wo war es, Glasgow?
Mhm. Auch ein krasses Rennen
gewesen, gell? Ja, das war
gestört und trotzdem gewonnen.
Ja, und wie, gell? Also gut, er hatte ja natürlich das Glück gehabt, dass er so sich absetzen konnte und die anderen sich eher so ein bisschen aufgegeben hatte, habe ich so das Gefühl gehabt. Hätten die das mitbekommen? Ich glaube, da sind auch keine Funk erlaubt. War das nicht irgendwie so? Weil ich glaube.
Ich glaube, das ist tatsächlich
so. Ich meine, bei den Rennen sind nämlich keine Funk-Dinger erlaubt. Mhm. Sonst hätten, wenn die das gewusst hätten, hätten die wahrscheinlich auch mehr Gas gegeben. Und die haben sich ja, glaube ich,
so. Wenn sie denn könnten, ne?
Klar, ist natürlich auch. Da steckt man nicht drin, ist ja klar. Aber ja. Gut, Adrian, gut. Das waren meine Klassiker. Hast du noch irgendein Rennen, worüber du reden wolltest?
lassen wir uns, belassen wir das fürs nächste Mal. Da können wir gerne nochmal über andere Rennen sprechen, beziehungsweise vielleicht auch mal so ein bisschen diese Klassiker, die wir jetzt vorgestellt haben, ein bisschen ein kleines Resümee ziehen. Was wir natürlich jetzt nochmal zum Schluss machen können, ist für das kommende Mailand-Sanremo nochmal einen Sieger tippen. Was sagst du?
Können wir machen. Ich habe jetzt leider keine Liste offen. Kannst du mir so ein paar Favoriten mal sagen?
Also, natürlich Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar. Dann, wie gesagt, Tom Pitcock. Dann, warte mal, ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Einen Moment. Mati Mohoric, ne, hat das Rennen schon mal gewonnen. Dann Kaspar Askren zum Beispiel, gehört jetzt vielleicht nicht zu den Top-Favoriten, aber auch schon mal ein paar Klassiker gewonnen. Filippo Ganna ist dabei, Christoph Laporte ist dabei, Mats Pedersen, eine Däne, auch bis jetzt starken Frühjahr. Genau.
Evenepoel, ist der dabei?
Wer?
Evenepoel?
Nee, der ist da nicht dabei.
Nee, der ist nicht dabei. Nee. Der hätte vielleicht auf den getippt. Na gut, dann. Echt jetzt? Ja, okay. Nee, ich habe irgendwie so das Gefühl, da könnt ihr jetzt mal so ein bisschen mehr.
Der bereitet sich auf Giro.
Angreifen.
Nee, Quatsch, ja, ich weiß gar nicht, will der Giro fahren? Er will auf jeden Fall dieses Jahr Tour de France fahren.
Aber Giro ist ja jetzt auch noch, denke ich mal, ein bisschen länger hin. Jetzt sind ja gerade die Klassiker und ich denke, der will bei ein, zwei Klassikern bestimmt mitmachen. Aber gut, sei es drum, ich bin zwar nicht so der größte Fan von dem, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt mal ein bisschen mehr angreifen will. Nichtsdestotrotz, dann bleibe ich halt bei meinem langweiligen Tipp und sage, Van der Poel gewinnt das. weil, ja, wenn Van der Poel momentan an den Start geht, dann hat er ja, hat er nicht viel Konkurrenz. Der Pogacar wird dann, denke ich, knapp dahinter Zweiter. Aber manchmal ist es halt, ich finde solche Sachen immer sehr, sehr schwer zu tippen, weil im Endeffekt braucht ja nur irgendwas mal kurz passieren, ein Platten oder sonst was, und dann ist das Rennen eigentlich schon direkt vorbei für dich, wenn die Favoriten einfach weg sind. Ja. Vor allem ist es ja cool, ich glaube, am Ende, kurz vor so 4-5 Kilometer vor Ende, gibt es ja diesen Berg, wo es nochmal richtig hoch geht und dann geht es ja runter und dann geht es noch ein bisschen gerade.
Genau.
Und da hat ja letztes Jahr
da hat man Van der Poel angegriffen. Genau, da hat er das Rennen gewonnen und da hat auch Mati Mohoric das Rennen gewonnen, ne, weil sie einfach richtig Gas gegeben haben bergunter, ne, und auch die Kraft noch hatten, dann noch richtig Druck auf die Pedale auszuüben. Aber wenn würde ich jetzt tippen? Ich tippe tatsächlich nicht auf Pogacar, auch wenn er zu den Top-Favoriten gehört, aber irgendwie tue ich mich...
Ist irgendwie langweilig, gell? Ja. Ich tue mir schwer, einen anderen zu nehmen, irgendwie, was auch nicht.
Ja, also Matthew van der Poel, gut, hast du jetzt getippt, er ist da natürlich tatsächlich auch für mich ein Favorit, beziehungsweise auch jemand, der mich das auch wirklich sehr gönnen würde, dass er das Rennen gewinnt. Aber wenn nämlich Gott, ich nehme mal so ein bisschen so einen Außenseiter in Anführungsstrichen und sag jetzt einfach Filippo Ganna sein Heimrennen. Okay.
Ja, okay. Ja, Filippo Ganna würde ich ihm gönnen auf jeden Fall, weil er, ich glaube, er hat momentan ein bisschen schwierige Zeit, weil ich glaube, seine Zeit läuft auch ein bisschen aus. Er war früher immer derjenige, der die Zeitfahren einfach dominiert hat, jetzt mittlerweile meistens andere stärker. Von daher, ich mag ihn eigentlich ganz gerne als Radfahrer. Persönlich kann ich ihn ja nicht, aber diese
trotzdem. Ja, macht einen sympathischen Eindruck, ja, tatsächlich. Ja.
Italiener, der in. Also, ich habe letztens so drüber nachgedacht. Also vielleicht ist es ein bisschen so Gossip, sag ich jetzt mal, aber ich habe letztens drüber nachgedacht. Eigentlich hört man ja von Leuten, die so ein bisschen unsympathisch sind, hört man eigentlich immer irgendwo, dass die so ein bisschen unsympathisch sind. Was ich meine? Also, wenn dir zum Beispiel Van der Poel ein Unsympath wäre, dann würde man das irgendwie irgendwann schon mal gehört haben, dass Leute den jetzt nicht so...
Ja, wobei, also das ist gefährlich, ne? Das ist halt so eine Sache. Also grundsätzlich bin ich Celebrity.
Also Pogacar zum Beispiel, wenn ich den sehe, denke ich immer, das ist, also ich...
Also für mich ist...
Ich bin nicht so der Pogacar-Fan.
Ich auch nicht. Ich finde vieles bei Pogacar, also so das, was er, wenn er jetzt irgendwo da eine Kamera sieht, das, was er macht, das ist für mich so, das kommt nicht natürlich rüber. Das ist halt vieles so gestellt. Er will jetzt irgendwie so freundlich wirken, er will jetzt irgendwie lustig sein, ne? So, ich meine, wir stellen jetzt gar nicht so seine Fähigkeit in Frage, ne? Gar kein Thema. Aber er ist halt so jemand, der jetzt irgendwie auch gefallen will, so finde ich. Aber weißt du, ich denke so, es ist oft so, dass wenn irgendein, egal ob das jetzt irgendein Celebrity ist, egal ob Sportler oder Schauspieler oder Musiker, wer auch immer, wenn der jetzt gerade, es gab viele Situationen, wo jemand jetzt irgendwie so in seinen Tunnel ist, ne, weil gerade irgendwie eine Veranstaltung, ne, oder irgendein Event gerade, und da ein Fan oder irgendjemand will was von dem und wird nicht gesehen, weißt du, dann kommt gleich ein Shitstorm. Und das ist halt mega unfair, ne? Weil wenn du jetzt irgendwo in deinem Job bist und konzentriert bleiben willst, dann siehst du links und rechts auch nicht so viel, ne? Wenn du deinen Job gut machen willst. Ne? Und da wird halt den Celebrities direkt nackt gesagt, was für Arschlöcher. Ne? Also das,
ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt manchmal, weißt du, wenn zum Beispiel einer an dir vorbeigeht, gibt dir kein Autogramm, dann so abgehoben und so. Ja, klar. Sehe ich den Punkt, aber ich muss sagen, dann, also ich glaube im Endeffekt, so die richtige Wahrheit wird dann schon rauskommen, weil, um auf Pogacar zurückzukommen, was man aber so hört, soll er eigentlich wirklich sehr sympathisch sein. Und man hört es, also wenn ich, oder ich vertraue mal auf die Leute, die jetzt auch hier mit denen zu tun haben, wie Moderatoren, beziehungsweise Kommentatoren oder sowas, die dann, oder Experten, die dann Interviews auch mit denen führen. Ich meine, klar, ist ein professioneller Rahmen, aber da kann man sich halt auch, sag ich mal, ein bisschen, ja, also da kann man sich nicht immer verstellen,
sag ich jetzt mal. Aber soll ich dir mal was dazu sagen? Weil du sagst mit diesem freundlich sein, ne? Also ich bin tatsächlich, als ich zu dem Radsport kam, ne, und mich angefangen habe, dafür zu interessieren, da gab's Leute, also die waren doch von ganz anderen Kaliber. Ne? Also ich finde so diese Generation jetzt, viele, nicht alle, aber viele sind einfach so weichgespült. Und dazu gehört der Pogacar auch. Und weißt du, so Persönlichkeiten wie Cipollini früher oder da, was weiß ich, seine Helfer von Cipollini, kann mich jetzt an die Namen nicht erinnern, aber ich kann mich an Situationen erinnern, ist das, wenn dem einen oder anderen irgendeine Situation im Rennen nicht gefallen hat, dann hast du schon mal auf die Fresse gekriegt, auf gut Deutsch, nach dem Rennen. Ich habe schon so viele Situationen gesehen, wo die Leute sich da geprügelt haben, wo die wirklich, also auch die Interviews, ne? Die Interviews hören sich heutzutage ganz anders an als die Interviews vor 20, 30 Jahren. Und ich rede schon gar nicht von den 80er oder 70er Jahren, wo das jetzt noch eine Spur krasser war, ne? Sondern irgendwie so von den Anfang, Mitte 90er Jahre. Und heutzutage, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, ne, dieses Weichgespülte, aber damit bin ich halt nicht groß geworden, ne? Und manchmal kann ich tatsächlich auch so mit diese Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind die beste Freunde und wir haben uns so lieb, weil da kann ich nicht allzu viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
manchmal gehören auch klare Worte dazu.
Ja, das ist, also es gibt ja Leute, die klare Worte
haben. Ja, klar, also, aber die sind rar
gesät. Schau doch mal, zum Beispiel, irgendwie hatten wir mal so eine Episode, wo wir noch Seifenoper Hawaii oder sowas.
Ja, ja, klar, natürlich, das gehört ja auch dazu.
Wo dann Cameron Wurf und so sich erstmal alle auf Boris Stein drauf geschmissen haben, weil den einfach Boris Stein einfach ja meinte, müsste. Das meine ich so. Boris Stein, der kommt ja hier sogar aus der Gegend. Ich habe auch nichts mit dem zu tun, aber von dem hört man nichts Gutes, so weißt du? Was andere, was Kollegen sagen und sowas, gell? Und vor allem dieses öffentlich den so dann angehen, finde ich, ist schon ein krasser Beweis, dass der nicht so sehr beliebt war. Aber mal das aus. Ich muss den Sportlern, brauche ich zwar jetzt nicht zur Seite, aber möchte ich mal ein bisschen machen, weil es ist natürlich eine ganz andere Zeit.
Diese ja, ganzen ja, klar, natürlich.
Medien und
natürlich.
Sowas. Also früher da wurdest du, ich meine, da hatten wir einen Mario Basler, einen Effenberg hier und wie sie auch alle heißen und diese ganzen Sportler, die da auch hier. Auch letztes Jahr beim Football war das doch, wo der Wanda Adams den einen, was war es, Journalisten oder irgendein Verein war es
nicht? Ich glaube, Amerika ist
das. Der hat es einfach weggeschubst, so, weißt du? Ich glaub, da ging das auch richtig zur Sache.
Ja, das ist aber tatsächlich, und gerade auch Football, ne? Das ist, glaube ich, noch ein ganz anderes Kaliber. Aber jetzt halt so die Generation jetzt, ich meine, sind natürlich ganz andere Fahrer und klar, du hast recht, eine ganz andere Zeit, ne? Und das ist ja auch okay so, dass es so ist, wie es ist, gar kein Thema. Ich will das jetzt nicht verherrlichen, dass sich die Sportler untereinander die Zähne ausschlagen, obwohl ich Eishockey mag. Aber
ja gut, da gibt's immer gut auf Fresse.
Genau, aber auch das war früher anders. Auch das war anders im Eishockey. Auch das ist ein bisschen weichgespült da heutzutage. Aber gut, anderes Thema.
Aber wir fahren ja auch mittlerweile alle mit Helm. Ich habe letztens irgendwo, ich frage mich nicht wo, doch hier bei der Doku von Jan Ullrich auf Amazon, kann ich empfehlen, habe ich durchgeguckt, schon ein bisschen länger her. Hast du sie gesehen?
Ich glaube ja.
Hast du sie mal anguckt, der Gejagte? Auf jeden Fall habe ich da Bilder gesehen, da sind die ohne Helm gefahren.
Ja, ja.
Da muss man sich
ja,
auch wieder mal vorstellen. Natürlich. Früher war das ja so. Die sind ohne Marco Pantani, ja, der ist ja da in dieser Folge. Aber,
so bin ich auch zum Schlagsport gekommen.
Ja, yeah.
Also ich kenne das.
Für mich ist das meine ich so, was, also es war halt früher. Früher war das ja okay für alle, aber mittlerweile, ich könnte das gar nicht mehr, gutheißen, ne? Und ich finde, ja,
andere das Zeit.
Ist ein Beispiel, damals, das ist halt wirklich Everybody's Darling.
Damals wusste
ja,
man
es halt, besser. Jeder will Everybody's Darling sein und sowas. Das ist halt, früher war den Leuten das auch egal, so, weißt du, heutzutage muss man eine Marke sein und sowas.
Ja.
Das ist halt, und wenn du nicht jedem gefällst, dann bist du halt schnell auf dem absteigenden Ast, gell? Immer als Abschluss eine Frage. Glaubst du, Jan Frodeno ist ein sympathischer Typ?
Macht zumindest einen Anschein, ja.
Echt? Ich finde ihn sehr berechnend so. Alles, was er macht, er ist ein sehr netter, also wirkt nach außen sehr nett und sowas, aber auch so ein bisschen, also nicht kühl, sondern so ein bisschen distanziert.
Ich meine, er ist halt ziemlich durchgestylt, ne? Der ist ziemlich durchgestylt, was jetzt soziale Medien und Präsenz vom Fernseher ausgeht und so weiter. Ich glaube, da hat er auch irgendwelche Berater oder, weißt du, kann ich mir gut vorstellen, weil er kommt halt super professionell drüber, ne? Also, das muss ich schon sagen. Also,
ja, das meine ich.
Ja, ja. Aber ich meine, da kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Natürlich nicht, aber das ist ja auch so, der so, man schaut ja nach den Größten, wie die es gemacht haben, und keiner sagt jetzt ein böses Wort über ihn, und das ist halt auch vielleicht ganz gut so, weißt du, und ja, deswegen gucken sich die Leute das halt ab, und es wird halt immer weichgespielter, und das ist halt überall im Sport so. Ich meine, das ist halt jetzt auch ein bisschen weitläufiges Thema, deswegen würde ich sagen, legen wir das mal, weil ich muss zugeben, mein Akku neigt sich jetzt am Ende zu, ich habe schon alles Angst, dass es gleich ausgeht. Deswegen, ich fand das eine sehr coole Folge, danke dir Adrian, dass du dabei warst. Und nächstes Mal machen wir wieder eine Aufstückfolge, kann ich schon sagen.
Genau, wir haben da auch schon ein cooles Thema. Alles klar, hat Spaß gemacht.
Alrighty, bis später
dann. Ciao.
Ciao.